warum du diesen Vers ausgewählt hast und was du jetzt wohl dazu sagen würdest, merkte dann aber, als du auf die Predigt verwiesen hast, dass ich das Rätsel vorher auflösen muss. Wie gut, dass wir nicht immer alles perfekt in der Hand haben, sondern dass wir miteinander Gottesdienst feiern als Familie Gottes. Und in der Familie, da darf man es manchmal auch ganz anders machen. Ich bin von der Technik gefragt worden, welche Übersetzung ich denn gerne hier vorne gleich hätte. Und ich habe dann auf die Basisbibel verwiesen. Ich benutze die in der Regel seit einigen Monaten, weil ich sie als eine Übersetzung halte, die Menschen, die nicht so vertraut sind mit dem Deutschen oder auch mit dem Lesen nicht so vertraut sind, eine sehr eingängige Sprache hat. Und wenn jemand von euch die Bibel mitbringt, dann kann er gerne Luther oder Elberfelder oder Einheitsübersetzung mitlesen. Es ist immer hilfreich, den Kontrast zwischen Übersetzungen wahrzunehmen, weil irgendwo dazwischen die Wahrheit liegt, die wir eigentlich hier nur im Griechischen finden würden. Heute geht es um Matthäus 9. Matthäus 9, 9 bis 13. Jesus ging von Kapernaum weiter. Da sah er einen Mann an der Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt: Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Singen am Hohentwiel, eine kleine Stadt an der Grenze zur Schweiz. In der dortigen Baptistengemeinde habe ich die ersten Schritte im Glauben gemacht. 90 Leute, einige Arbeiter aus der Gießerei, einige von der Post und einer bei der Versicherung. Die damals größte Berufsgruppe waren die Zöllner. Singen hatte ein Hauptzollamt und die verwinkelte grüne Grenze zur Schweiz lud ja zum Schmuggeln geradezu ein, so musste sie überwacht werden. Von Skandalen beim Zoll habe ich damals nichts mitbekommen. Außer vielleicht von einem Zöllner, und dessen Fehler fand ich gut. Wenn nämlich Baptisten auf dem Weg aus der DDR zu ökumenischen Sitzungen in der Schweiz unterwegs waren, dann hielten sie in der Regel in Singen an und blieben manchmal über Nacht, verbotenerweise. Damit ihr aus der Sicht der DDR illegaler Aufenthalt in Westdeutschland nicht auffiel, änderte der gläubig getaufte Zöllner das Datum im Ausreisestempel im Pass. Ein Anruf auf der Schweizer Seite, dass der Kollege nicht so genau hingucken solle, und schon war alles legalisiert. Ich lernte vor allem eins: Zöllner haben Macht. Sie können korrekt sein oder sich vom Mitleid leiten lassen oder auch von Habgier. Während meiner Zeit am Theologischen Seminar in Hamburg hatte ich mich um einen ausländischen Gast zu kümmern. Bruder Bonaccio war zu Gastvorlesungen in Hamburg. Der damalige Direktor des Theologischen Seminars in Bukarest, es war die Zeit des tiefsten Kommunismus, hatte das seltene Privileg, ins Ausland reisen zu dürfen. Gleich nach der Ankunft bat er mich, mit ihm zum Arzt zu gehen. Er brauche ein Herzmedikament. Nun, ich habe die nächste baptistische Ärztin ausfindig gemacht, die umsonst behandeln würde, und die fragte ihn natürlich sofort nach seinen Beschwerden. Die Antwort: Ich habe keine. Mir fehlt gar nichts. Aber ich habe eine Bestellung bekommen. Nicht Bruder Bonaccio war herzkrank, nein, der Geheimdienstoffizier, der ihm die Ausreise genehmigen oder verweigern konnte, hatte ein krankes Herz. Und so hat der Mann von der Securitate dann doch seine Möglichkeiten genutzt, den Ausreisenden eine kleine Bitte mit auf den Weg zu geben. Er bräuchte eine große Schachtel Digitalis-Präparate. Die gab es hinter dem eisernen Vorhang nicht. An der Grenze blühte schon immer die Korruption. Wer Grenzen zieht, der schafft auch Schlupflöcher. Zäune sind sichtbare Zeichen der Macht. Sie verhindern, dass Menschen von einem Ort zum anderen gelangen. Aber noch mehr Macht als die Zäune hat derjenige, der den Schlagbaum öffnen und schließen kann. Das sind die Türsteher zum Paradies. Am Eingang der Disco oder des Nachtclubs oder als Bewacher der Außengrenze des Schengen-Raums. Wer die Macht hat, der hat Möglichkeiten. Oder eben damals im Römischen Reich. Zölle sind eine einfache und effektive Art, den Staat zu finanzieren. Und der Staat Rom brauchte Geld für riesige Gebäude, tolle Straßen, eine wunderbare Armee. Viel Geld brauchte er und errichtete deswegen an den vielen Grenzen seines Reiches, den Binnengrenzen zwischen einer Provinz und einem Ort zum anderen, Zollstationen. Die wurden verpachtet, ein effektives System, um genügend einzunehmen, ganz egal, was der Endverbraucher dann davon hatte. Besonders harte Hunde unter den Zöllnern konnten so ein kleines Vermögen machen. Pächter, die weniger einnahmen, die mussten halt die Pacht aus ihrem Privatvermögen aufstocken. Gegen die Willkür der Zöllner ließ sich nichts ausrichten. Wer sein Geld beim Zoll verdiente, musste dagegen auch mit Spott rechnen. Die Nachbarn frotzelten. Na, wieder gute Geschäfte gemacht? Die Reisenden murrten, weil sie immer über den Tisch gezogen waren oder sich zumindest über den Tisch gezogen fühlten. Die Frommen rümpften die Nase. Für sie waren Geschäfte mit dem Staat verdächtig. Der Staat wurde als Feind ihrer Religion gesehen und manchmal haben die Römer sich auch so gebärdet. Wer mit den Römern zusammenarbeitete, galt als Kollaborateur, als einer, der sich wie die Zöllner die Hände schmutzig machte. Solchen Leuten gab man nicht einmal die Hand. Und das, obwohl es noch kein Corona gab. Man ärgert sich über Grenzen und errichtet doch selber welche. Zöllner wurden damals ausgegrenzt. Sie gehörten nicht dazu. Man errichtete in der damaligen Gesellschaft des jüdisch-römischen Provinzgebiets in Galiläa Zäune, die unsichtbar war, indem man bestimmte Gruppen mied und sie ausschloss. Das bekamen nicht nur die Zöllner selbst zu spüren. Ihre Frauen wurden beim Einkaufen nicht gegrüßt. Ihre Kinder durften nicht mitspielen, wenn die Dorfkinder durch die Gassen tobten. Wir kennen die Geschichte vom Zöllner Zachäus, die beliebteste Kindergottesdienstgeschichte aller Zeiten, der gerne Bekanntschaft mit Jesus gemacht hätte. Er war klein und musste auf einen Baum klettern, um Jesus zu sehen. Die Leute zeigten ihm offenbar die kalte Schulter, ließen ihn nicht durch, hinderten ihn, zu Jesus zu kommen. Naja, wenn Menschen zusammenleben, das ist bei uns heute nicht anders, dann schaffen sie unwillkürlich Grenzen. Als Kinder spielten wir nicht mit den Gören von der anderen Straßenseite. Wir gegen die. Wer sich hinter seinen Zaun zurückzieht, der sieht die anderen mit einem kritischen Blick. Die wollen was von uns. Denen kann man nicht trauen. Wo Grenzzäune hochgezogen werden, in der Gesellschaft oder ringsum Staaten, da wachsen auch Misstrauen und Hass. Das gilt für Grenzen zwischen Staaten wie auch zwischen gesellschaftlichen und religiösen Gruppen. Denen da traut man alles zu. Aktuell konnte man das ja gerade in einem Interview rings um die Krawalle von Grevesmühlen gegen die Unterbringung von Geflüchteten hören, wo eine Mutter meinte, man habe ja gesehen, wohin es führe, wenn Ausländer im Land wären und man die Grenzen nicht dicht machen würde, dann stechen sie unsere Kinder alle im Zug ab, als würden täglich von allen möglichen Menschen Kinder abgestochen. Eine schreckliche Tat, die aber eigentlich nichts mit der Gruppe zu tun hat, zu der dieser Mensch, der Täter, gehörte. Zöllner und Sünder werden in den Evangelien ja oft in einem Atemzug gebracht. Sünder, naja, das sind Menschen, die eine Grenze überschritten hatten, die von anderen eingehalten wird. Bei Wilhelm Busch, dem satirischen Zeichner des 19. Jahrhunderts, heißt es in der Geschichte Die fromme Helene: Sünde, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Sünde, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Meine Schuld, dafür habe ich blinde Flecken. Für die Schuld des anderen habe ich sehr genaue Augen. Die fromme Helene war eine Betschwester, staubtrocken und 1000 Regeln unterworfen. Alles Mögliche war ihr verboten, vor allem alles, was Spaß machte. Damit machte nun wieder Wilhelm Busch seinen Spaß. Und so schafft sie sich eine eigene Welt, rümpft die Nase über ihre Mitmenschen, die nicht so rein sind wie sie, sondern irgendwelche Regeln übertreten, und fühlt sich ganz gut dabei. Sie ist keine Sünderin, weil sie die Grenzen einhält. Allerdings scheitert die fromme Helene dann auch an ihren Grenzen, denn das Leben ist zu kompliziert. Und es heißt dann bei Wilhelm Busch, es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Hinter den Kulissen ist sie nämlich schwach, es darf nun niemand wissen. Und so flüchtet sie sich in den Alkohol und wird zur Pharisäerin. Pharisäer, das ist ein Schimpfwort, das mir im Kindergottesdienst jedenfalls mit der Verbindung von ganz schrecklichen Menschen, gefährliche Leute in Verbindung gebracht wurde. Menschen, die anderen Vorschriften machen und für sich selbst Schlupflöcher offen halten. Es kommt nur auf den Schein an, was die Leute sehen sollen. Nun, ganz so sind die Pharisäer eigentlich nicht einzuschätzen. Das wisst ihr sicherlich aus vielen Predigten oder Bibelstunden selber inzwischen. Im Matthäusevangelium sind die Pharisäer zunächst einmal nur Leute, die es wirklich ernst meinen mit dem Glauben an den Gott der Väter. Sie schützen das Gebot Gottes vor der Übertretung, indem sie Regeln aufstellen, wie dieses Gebot beachtet werden sollte. Dabei wenden sie allerdings eine Methode an, die am Ende scheitern muss, die Kasuistik. Man kennt die Grundsätze und stellt dann praktische Fragen, wie sie das Leben sie so mit sich bringt, und fragt, wie man diese Grundsätze in konkreten Fällen anzuwenden hat. Und dann sammelt man solche Einzelentscheidungen und schafft einen engmaschigen Regelkatalog. Und die Pharisäer nannten diesen Regelkatalog einen Zaun um das Gesetz, einen Schutzraum um das Gesetz. Wir kennen das manchmal auch. Wir stellen uns Fragen, wie Einzelfälle zu lösen sind. Und wenn wir lauter Einzelfälle addieren, dann entsteht daraus ein großes Regelwerk, was alles richtig oder falsch ist. Und Jesus findet das nicht gut. Er kritisiert diese Praxis. Eine der Regeln befasst sich mit dem Zehnten. Also der Praxis, dass man 10% von dem, was man erntet, dem Tempel zur Verfügung stellt. In Zeiten des Tempels war das eine Gabe, um daraus die Priester zu bezahlen, die Opfertiere zu kaufen oder auch um die Armenkasse zu speisen. Priester waren dabei mehr als Schlachter. Sie sprachen auch Recht und waren Ratgeber und Mediziner. Der Zehnte war also mehr als der Gemeindebeitrag unserer Zeit. Er war eine Sozialsteuer. Vieles von dem, was damals vom Zehnten bezahlt wurde, wird heute von der Krankenkasse oder vom Staat übernommen. Die Pharisäer fragten sich, wie man nun den Zehnten von Gewürzen berechnen sollte. Wenn ich heute Morgen vom Salz, das mein Schwiegervater auf den Tisch gestellt hätte, auf dem Frühstücksei 10% hätte abzweigen wollen, hätte ich Probleme bekommen und wäre wahrscheinlich mit dem Abmessen bis jetzt noch nicht fertig. Die Gemeindekassierer hätte sich im Übrigen gewundert, wenn ich mit dem Zehnten vom Frühstückseiersalz gekommen wäre, um es abzugeben, da ich es alles ganz ernst meine mit dem Glauben. Er würde wahrscheinlich an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln. Aber es geht ums Grundsätzliche. Und das bedeutet nicht, dass du den Salz verzehnten sollst oder die anderen Gewürze, sondern dass du mit deinem Verdienst das Gemeinwesen unterhältst. Niemand hat alles für sich allein. Jeder ist von Gott berufen, es mit anderen zu teilen, mit denen, die ebenfalls dazugehören zum Volk Gottes oder, da das in Israel ja identisch war, heute mit allen Menschen um uns herum. Je nachdem, was nötig ist, werden wir ja mehr oder weniger geben. Und was uns möglich ist, sollen wir tun. Jesus will nämlich, dass wir uns am Sinn der Gebote orientieren und nicht an Spitzfindigkeiten. Die andere Gruppe, die Matthäus uns vorstellt, sind die Sünder. Die Zöllner gehören dazu, sind sowieso Sünder, weil mit den Römern im Bunde. Die Hirten, wissen wir aus der Weihnachtsgeschichte noch ganz genau. Die Prostituierten, wissen wir aus den Begegnungen Jesu mit Frauen, wo andere Leute sagten, igittigit. Und natürlich die Armen. Menschen, die es sich nicht leisten können, der bürgerlichen Moral zu entsprechen. Arme müssen oft Regeln brechen, wenn sie überleben wollen. Beim Containern zum Beispiel, wenn Menschen in den Abfällen der Supermärkte nach essbarem Müll suchen, begehen sie offiziell Hausfriedensbruch. Und sie sind Diebe, denn der Müll gehört den Stadtwerken. Wer je in die Welt der Armen eingetaucht ist, das sind bei uns ja einige, der weiß, dass es fast unmöglich ist, mit reiner Weste arm zu sein. Wer das Elend von Prostituierten in den Blick nimmt, statt nur die Nase zu rümpfen über dieses Gewerbe, der wird vorsichtig, von Sünderinnen und Sündern zu sprechen. Wer je mit dem Ausländerrecht in Berührung gekommen ist, der ahnt, dass viele, die in unserem Land Schutz gesucht haben, ständig in der Gefahr stehen, irgendwelche Regeln zu durchbrechen. Es gibt eine bürgerliche Moral, die sich nur Wohlsituierte leisten können. Wer gebildet ist, wer ein Haus hat, wer ein geregeltes Einkommen und ein gutes Ansehen hat, der zählt doch wohl kaum zu den Sündern. Matthäus, oder wie er bei Markus heißt, Levi, war zwar wirtschaftlich erfolgreich, hatte aber als Zöllner eben kein Ansehen. Das war sein großer Makel. Sein Beruf machte ihn zum Außenseiter. In Augen der Pharisäer war er Sünder, in den Augen Jesu war er aber ein Mensch. Ein Mensch, der Liebe verdient. Jesus teilt die Menschen nämlich nicht in Gerechte und Sünder auf. Für ihn gab es Menschen, die offen waren für Gottes Liebeserklärung und andere, die Gottes Barmherzigkeit nicht nötig hatten oder meinten, sie nicht nötig zu haben. Die einen halten sich nämlich für stark und gesund, die anderen wissen den Arzt zu schätzen. Ich erinnere mich an Menschen, die sich weigerten, zum Arzt zu gehen. Außenstehende sahen, dass sie nicht gesund waren oder psychologische Hilfe brauchten. Aber solange sich jemand weigerte, seine Hilfsbedürftigkeit ernst zu nehmen und seiner Not ins Auge zu sehen, konnte man ihm nicht helfen. Jesus berief den Zöllner Matthäus in seine Nachfolge. Eine Einladung, in Jesu Fußstapfen zu treten, ihn zum Vorbild zu nehmen, zum Lehrer, mit ihm das Leben zu verbringen. Matthäus hörte und ließ sich darauf ein. Und es kam, wie es kommen musste, die Freude des Matthäus, dass er plötzlich Ansehen bekommen hat von einem, von dem man es nicht erwartet hätte, den die Menschen den Sohn Gottes nannten, der ihn wertschätzte und ihn in seine Jüngerschaft einlud. Die Freude darüber führte zu einem großen Fest. Matthäus gehörte das Haus, wissen wir aus den anderen Evangelien, aber die Rolle des Hausherrn kommt dann Jesus zu. Er lädt ein. Er begrüßt die Gäste. Er wird das Mahl eröffnen und vielleicht in einer kleinen Rede die Bedeutung dieser Tischgemeinschaft hervorheben. Der Hintergrund: jüdische Rabbiner nehmen bis in die Neuzeit ihre Schüler in ihren Haushalt auf, damit sie bei ihnen lernen können, wie man als Rabbiner arbeitet, wie man als Theologe wirkt. Für mich eine der interessantesten Zeiten, als ich noch nicht einmal am theologischen Seminar war, war, dass ich während der Praktikumszeit vor dem Studium in der Familie des Pastors 6 Wochen wohnte und dabei mitbekam, wie der eigentlich arbeitete, wie der Freizeit macht, wie das gelingt. Im Miteinanderleben kann man eine Menge voneinander lernen. Und Jesus lädt ein, mit ihm zu leben und das Leben zu führen. Jesus wird aber vom Matthäus sofort als sein Rabbi, als sein Lehrer anerkannt und deswegen übernimmt er den Vorsitz am Tisch dieses Hauses und damit auch die Verantwortung, die sonst der Hausherr gehabt hätte. Die Pharisäer, die das von außen betrachten und die Jesus wahrscheinlich vor allem deswegen so kritisch beäugten, weil er in vielem so war wie sie. Er nahm den Glauben ernst, er nahm die Tradition der Väter ernst, er wollte den Willen Gottes tun wie sie. Und so rieben sie sich vor allem an ihm. Den Sadduzäern war Jesus völlig egal, das war so ein komischer Wanderprediger. Den Römern war er auch zunächst völlig egal, solange er nicht politisch wirkte. So, für die Pharisäer ging es um drinnen und draußen, um rein und unrein. Das war die Grenze, die sie zogen. Wer gehört dazu, wer nicht? Und sie sind gerade im Matthäusevangelium die Lieblingsgegner Jesu. Wenn man sich fragt, warum sie gerade in diesem Buch besonders betont werden, dann muss es dafür einen Grund geben. Unter den Leserinnen und Lesern des Buches gibt es offenbar viele, die sich für diese Fragen interessieren könnten, die die Pharisäer aufwarfen. Es könnte sein, dass sich die Gemeinde noch nicht ganz aus der jüdischen Synagogengemeinschaft gelöst hat. Oder in der Gemeinde gibt es Streit über ethische Fragen. Denn in der Kirche sind einige, die haben eine strenge Erziehung hinter sich. Ihr Gewissen ist eng. Sie haben gelernt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Andere in der Kirche haben ihr schlechtes Gewissen längst abgelegt. Sie fürchten sich vor dem Rückfall in die Zeit, als man noch hinter jedem Busch ein Gespenst sitzen sah. Sie haben als Kinder gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Als ich dieses Lied in der Sonntagsschule gesungen habe, hatten wir dazu noch Bewegungen gemacht. Und so. Nun ist eine solche Gewissensbildung ja gar nicht schlecht. Wer erst als Jugendlicher oder Erwachsener zum Glauben kommt, muss sich über vieles Gedanken machen, was einem alten Hasen im Glauben in Fleisch und Blut übergegangen ist. Besonders in der Tischgemeinschaft fällt das ja auf. Man isst nicht mit den Fingern, außer bei Geflügel. Man fängt erst an, wenn alle etwas auf dem Teller haben. Man steht nicht auf, ehe alle fertig gegessen haben. Man spricht nicht mit vollem Mund, den Nachtisch nicht vor der Suppe nehmen. Wer sich benehmen kann, wird gerne wieder eingeladen. Andere kommen schlichtweg nicht mehr auf die Gästeliste. Was man hier an mitteldeutschen Tischritualen beobachten kann, könnte man jetzt auch auf die Gemeinde übertragen. Wer hier weiß, wie man sich benehmen kann, was man tut und was man lässt, der ist gelitten. Wer ständig ins Fettdäpfchen tritt, weil er keine Ahnung hat, der muss halt noch viel lernen. Die Tischmanieren sind aber eben nur ein Beispiel. Wir könnten das Muster auch auf andere Fragen des täglichen Lebens, des Verhaltens und Denkens übertragen. Wie ist es, wenn man an die Beziehung der Geschlechter untereinander denkt? Wie ist es mit dem angemessenen Umgang mit Geld? Welche Einstellung hat man zur Arbeitsmoral? Wie ist das mit dem Denken? Sind die Gedanken eines Christen frei oder muss er sich bestimmte Gedankengänge verbieten? Wie geht man mit dem Gesetz des alten Volkes Israel um? Gott hat seinem Volk Lebensregeln gegeben. Muss man die übernehmen, wenn man auch zum Volk Gottes gehören will? Wie bringt man sie mit dem heutigen Alltag zusammen? Von Handys und Aktien war noch keine Rede. Darf man den heiligen Text kritisieren? So sind im Heiligkeitsgesetz, in den dritten und vierten Buch Mose finden wir es, Behinderte vom Priesterdienst ausgeschlossen. Körperbehinderte dürfen nicht im Tempel dienen. Dürfen Behinderte in der Gemeinde auch nicht mitarbeiten? Das heißt, es gibt viele Fragen des Lebens, die man verantwortlich entscheiden muss. Und Jesus geht auf eben diese Fragen ein. Er kennt die Gefahr über den kleinlichen Zank. Was ist noch erlaubt? Was ist gerade schon verboten? Die Freude zu verlieren. Von der sprach ich vor 14 Tagen. Einige Verse nach unserem Abschnitt geht es um Fastenregeln. Jesus schiebt sie beiseite, weil es jetzt darum geht, dass die Jünger sich freuen sollen, mit Jesus zusammenzuleben und viel später dann auch genug zu trauern haben. Und er formuliert einen Grundsatz. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wer aber sind in dieser Geschichte eigentlich die Gesunden und wer die Kranken? Fragt man die Pharisäer, dann werden sie sich bestimmt für die Gesunden halten, für die Starken. Fragt man den Zöllner Matthäus, dann wird er wohl Jesus für den großen Arzt, den Heiland halten, der alles wieder gut macht. Hätte Matthäus im 16. Jahrhundert gelebt, also so vor 500 Jahren, dann wäre an diesem Tisch wahrscheinlich gesungen worden, nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihn ehren. Und in diesem Lied heißt es in der 4. Strophe, ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben. Und in der letzten Strophe, erhalt uns in der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit. Aber das war vor 500 Jahren, das Lied ist inzwischen erst aus der Mode gekommen, der Inhalt aber nicht. Das Lied spiegelt nämlich die große Befreiung wider, die Christen in der Reformationszeit erlebt haben, vor 500 Jahren. Im Zuge der mittelalterlichen Theologie hatten sich so viele Regeln und Gesetze ins kirchliche Leben eingebürgert, dass man am Glauben verzweifeln konnte. Den Glauben bedeutete damals, dass man bestimmte Sätze für wahr halten musste, vor allem die, die die Kirche lobten, und in den Himmel kam, wer all die Regeln befolgte, die andere sich ausgedacht hatten. So wurde der Glaube zum Gefängnis. Die Reformatoren erkannten, dass Glaube aber etwas ganz anderes ist und etwas mit Vertrauen zu tun hat. Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes. In Deutschland erinnert man an die Reformation, indem man den Thesenanschlag von Martin Luther in Wittenberg erinnert. In der Schweiz ist das ein wenig anders. Dort erinnert man sich an den Aschermittwoch von vor 501 Jahren, jährt sich also bald wieder, als sich in Zürich Pfarrer und Ratsherren trafen, um miteinander Wurst zu essen. Ein Wurstessen ist in der Schweiz das große Symbol der Reformation. Es war nämlich ein Skandal. Es war Fastenzeit und es war streng verboten, Fleisch zu essen. In den Gassen von Zürich zerriss man sich das Maul über die Frevler. Die Konservativen schäumten vor Wut. Die anderen feierten das Wurstessen als große Befreiung. Durch das Wurstessen in der Fastenzeit kommt man dem Himmel aber auch nicht näher als durch das Fasten 7 Wochen vor Ostern. Entscheidend ist nämlich das Vertrauen auf Gottes große Barmherzigkeit, unser Wochenspruch. Wer dieses Vertrauen hat, der ist nicht mehr von den Regeln und Ordnungen und Glaubenssätzen abhängig. Der braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Er kann Risiken eingehen, auch Fehler zu machen. Wir kennen das doch aus der Pädagogik. Kinder, die in ständiger Furcht vor ihren Eltern leben, etwas falsch zu machen, werden nicht selbstständig, treffen keine eigenen Entscheidungen, tun nichts, was getan werden muss, Sie bleiben zwar beim Bewährten, gehen keine neuen Wege, aber leben ihr Leben begrenzt. Matthäus hat wahrscheinlich diese Geschichte in sein Evangelium aufgenommen, weil sie für seine Gemeinde Bedeutung hatte. Denn auch innerhalb der christlichen Gemeinde sitzen Gerechte und Sünder an einem Tisch. Außer in Mülheim natürlich, in der Auerstraße ist das anders, aber wir wissen natürlich, dass wir ein gemischter Haufen sind. Von großen Sündern und kleinen Sündern. Die Frage ist nur, wer ist groß und wer ist klein, aber alle miteinander sind Sünder. Die einen halten die anderen für spießig. Die anderen rümpfen die Nase über jene, die Gottes Wort doch wohl nicht ernst nehmen. Und gemeinsame Mahlzeiten, die von Anfang an zur Gemeinde dazugehörten, werden zu dem Ort, wo sich das zeigt. In Apostelgeschichte 2 ist das gemeinsame Essen ein Merkmal der Kirche, dass wir da unten Kaffee trinken miteinander oder essen oder heute gibt's Herzhaftes, was immer das sein wird. Ich bin gespannt. Das ist ein Ausdruck von kirchlichem Leben, nicht einfach nur etwas zum Unterhalten von Leuten. Sowohl das Brotbrechen, also das Abendmahl, wie auch das gemeinsame Abendessen gehören zur Kirche von Anfang an dazu. Und am gemeinsamen Essen entzündet sich oft der Streit. Petrus wird vom Heiligen Geist gezwungen, in das Haus eines Sünders zu gehen, eines unreinen Ausländers, um dort mit ihm zu essen. Später wollte er sich vor jüdisch geprägten Christen nicht blamieren und verzichtete auf das gemeinsame Essen mit Christen, die vorher Heiden waren. Miteinander essen ist eine Kunst. Man sollte ja eigentlich meinen, dass ich mit der Tischgemeinschaft Jesu mit Zöllnern und Sündern die Debatte erübrigt habe. Aber in der Gemeinde wurde damals darüber gestritten, wer am Tisch des Herrn Platz nehmen darf. Auch das gibt es immer wieder. Vor 100 oder 120 Jahren war es in Baptistengemeinden ganz klar, wer Abendmahl nehmen durfte. Wer nämlich auf der Liste stand. In Brüdergemeinden musste man in Gemeinschaft sein. Das war zwar keine Liste auf Papier, aber eine im Kopf. Ausschlaggebend war das regelrechte Verhalten. Eines der Lieblingsthemen war dabei die Sonntagsheiligung. Die konnte sich nicht jeder leisten. Dienstmädchen, die von ihrer Herrschaft am Sonntagmorgen zum Brötchen holen geschickt wurden, verloren entweder ihren Job oder ihre Zulassung zum Abendmahl. In Lippe, ich war an der lippischen Grenze, hart an der lippischen Grenze war ich einige Jahre Pastor in Herford, wurde ein Arbeiter regelmäßig im Herbst aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil er am Sonntag in der Rübenfabrik arbeitete. Da die Zuckerraffinerie aber ohne Unterbrechung laufen musste, wie an so einem Hochofen, hatten die Arbeiter einige Wochen hindurch ununterbrochen Dienst, auch am Sonntag. Die Baptisten unter ihnen durften deswegen nicht am Abendmahl teilnehmen. Sie hätten ja auch gar keine Zeit dafür gehabt. Im Frühjahr, nach erfolgter öffentlicher Buße, wurden die Arbeiter dann wieder feierlich in die Gemeinde aufgenommen und durften am Tisch des Herrn Platz nehmen. Bis dann die Herbstnebel die Rübenernte ankündigten und von Neuem ein Ausschluss drohte. Ich weiß ja nicht, was die Brüder, die Frauen hatten da nicht so viel zu sagen, sich damals dabei gedacht haben. Aber eigentlich ist es ein christliches Unding. Die Frage ist, ob diejenigen, die im Winter das Brot brachen, nicht auf der falschen Seite saßen. Zwar in der Kapelle, am gedeckten Abendmahlstisch, aber möglicherweise ohne Jesus an ihrer Seite. Und ob nicht vielleicht das Mittagessen in der Kantine der Rübenraffinerie der eigentliche Abendmahlstisch gewesen wäre. Denn diese Arbeiter waren im Sommer Maurer und im Winter arbeitslos. Wenn ihre Familie nicht hungern sollte, mussten sie am Sonntag arbeiten. Ein anderes Verbot, und entschuldigt, wenn ich heute so viele Geschichten erzähle, war in den 20er Jahren der Besuch des Kinos. Vielleicht erinnern sich die Leute, die etwas älter sind als ich, noch daran, dass es fraglich war, ob die Jugendgruppe miteinander ins Kino dürfe oder nicht. Einzeln war es erlaubt, als ich Jugendlicher war, aber als Gruppe durften wir nicht ins Kino gehen. Also Kino war immer schon ein schwieriges Thema. Und in den 20er Jahren war auch der Besuch einer Gaststätte noch eine heikle Angelegenheit. Da ging man eigentlich nicht hin als treuer Baptist. Als wir in der Bibelstunde, ich war inzwischen so irgendwie 30, über diesen Text sprachen, berichtete eine alte, weise Schwester aus Berlin aus ihrer Teenagerzeit. Mit ihrer Freundin wollte sie doch so gerne auch einmal ins Kino. Aber das war in ihrer Berliner Gemeinde verboten. Und so fuhr sie mit ihrer Freundin mit der S-Bahn nach Potsdam und sie sahen dort heimlich einen Film. Nach dem Ende der Vorstellung traten sie wieder ins Helle. Und da traf sie fast der Schlag. Im Biergarten gegenüber saß der Onkel Prediger und trank Bier. Der Pastor sah im gleichen Moment die Mädchen aus seiner Gemeinde aus dem Kino kommen und winkte sie zu sich. Wisst ihr, sagte er mit einem Augenzwinkern, man muss in der Gemeinde ja nicht alles erzählen, was man weiß. Die Bibelstundengruppe hat geschmunzelt, wie ihr auch. Aber eigentlich war das ja nicht zum Lachen. Eigentlich eine tragische Geschichte, dass man voreinander Heimlichkeiten haben musste, dass man nicht dem anderen zubilligte, über das, was für ihn möglich ist und was nicht, selbst zu entscheiden. Die Geschichte beschrieb eine oft geübte Heuchelei, die auch heute nicht ausgestorben ist, auch nicht aussterben wird, weil wir sind Menschen wie damals und heute haben wir andere Fragen, an denen sich dasselbe entzünden kann. In der Gemeinde hatte man auf ein Gutes zu achten, ein gutes Ansehen zu achten und es musste ja nicht alles erzählt werden. Ilse Weiß, so hieß der Teenager, ist in ihrem Glauben nicht irre geworden. Aber sie war immer bereit, ein offenes Wort zu sagen, statt eine Show zu veranstalten. Das gab ihr auch im hohen Alter, sie war damals weit über 80, Autorität, als auch ganz andere ethische Fragen auf den Tisch kamen als der Besuch eines Lichtspieltheaters. Auch in der Gemeinde Korinth gab es Konflikte rund ums Essen. Da ging es um die Unterscheidung von rein und unrein nicht so sehr, sondern es ging um ganz andere Fragen. Nämlich in der von griechischen Heidenchristen geprägten Gemeinde spielten Fragen des Judentums gar keine Rolle. Es ging um anderes. Die Gemeinde zerfiel in zwei Lager. Die einen, die hatten ein etwas engeres Gewissen und waren auch durch ihre Bekehrung nicht sehr, andersrum. Die einen hatten ein weites Gewissen, ihr seid die mit dem weiten Gewissen, ihr seid die mit dem engen Gewissen. Die mit dem weiten Gewissen hatten durch ihre Bekehrung nämlich eine aufgeklärte Freiheit erfahren. Die Götter, vor denen sie sich lebenslang fürchteten, hatten keine Macht mehr, sondern sie vertrauten nun dem einen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erden, und waren durch Jesus Christus erlöst. Was kümmerten sie, diese ollen Götzen? Die anderen waren auch erlöst, aber sie fürchteten noch, in einen falschen Blick zu kommen, wenn sie das Opferfleisch aus den Tempeln essen würden. Und so traf man sich in der Gemeinde Sonntagabends, also am ersten Tag der Woche. Morgens traf man sich schon zum Beten und abends zum Miteinander feiern. Und die einen aßen Fleisch und die anderen lieber nicht, weil sie nicht sich mit irgendwelchen Götzendiensten in Verbindung bringen lassen wollten. Hatte es also ein Fest gegeben, die Reichen etwas gespendiert, dann fragte der eine oder andere, na, ist das auch Halal oder Haram? Muslime kennen das Thema sehr genau. Für die gibt es reine Speisen, die sind Halal, und unreine, die sind Haram. So ähnlich hat man sich damals also auch Fragen gestellt. Die Diskussion in der Gemeinde führte dazu, dass die Gemeinde sich so sehr an die Köpfe ging, dass die einen die Götzenopferfleisch für igittigit hielten, mit den anderen, die sagten, ist doch völlig wurscht, Hauptsache schmeckt, nicht mehr miteinander konnten. Und Paulus richtet sich dann in 1. Korinther 8, ist das schön nachzulesen, an die Schwachen und Ängstlichen. Lasst euch doch frei machen von eurer versteckten Angst vor den Göttern, die es ja gar nicht gibt. Und die Aufgeklärten, die meinten, sie wären die Freiheitsmenschen, ermahnte er mit ihrer Freiheit nicht zu provozieren. Es kommt offenbar darauf an, dass Starke und Schwache gemeinsam das Ziel erreichen und sich dabei helfen. Denn immer gibt es Schwache und Starke. Immer gibt es eine Grenze, was die einen sich noch leisten und die anderen nicht. Beim Abendmahl treten diese Gegensätze eigentlich in den Hintergrund. An diesem Mahl dürfen doch alle teilnehmen. Zugelassen sind keine Heiligen, keine Gerechten, keine Gesunden, sondern nur Kranke, Ungerechte und Sünder. Wer ehrlich mit sich selbst ist, der kann nicht mit gerümpfter Nase über seinen Nachbarn denken. Wer bin ich eigentlich, dass ich meinem Nächsten verurteile? Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft begnadigter Sünder. Wer am Tisch Jesu Platz nehmen will, der muss seine weiße Weste ablegen. Denn keiner von uns hat ein reines Leben vorzuweisen. Nur in einer Gemeinde von Scheinheiligen wird man lauter Heilige am Abendmahlstisch finden. Ist man aber lange genug als Pastor in einer Gemeinde unterwegs und hat genau hingeschaut, dann sieht man sonntagmorgens, und für mich gilt das ja hier jetzt überhaupt nicht, auch hinter die Kulissen. Da sitzt einer, der hat seine Frau schon öfter mal verprügelt. Und die hat geschwiegen. Da hat einer einen Kunden über den Tisch gezogen und seitdem will dieser Kunde mit Frommen nichts mehr zu tun haben. Da ist einer, der weiß, wie es ist, im Gefängnis zu sitzen. Manchmal fragt man sich, ob Gott eigentlich Humor hat, eine solche Gesellschaft sein Volk zu nehmen und ob Jesus nicht schmunzelt, wenn er sie einlädt, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Aber nur wer weiß, wie unwürdig er selbst ist, darf an diesem Tisch Platz nehmen. Nun, Dietrich Bonhoeffer beschreibt die Kirche einmal als Gemeinschaft der begnadigten Sünder. Sünder sind wir, aber begnadigte Sünder, und das macht den Unterschied. Die Zöllner und Sünder hat Jesus an seinem Tisch willkommen geheißen. Seine Gäste dürfen befreit lachen und offen miteinander umgehen. Sie wissen, es kommt auf Gottes Barmherzigkeit an. Die Pharisäer standen draußen vor der Tür und regten sich auf. Wie wäre es eigentlich, wenn auch die Pharisäer eingeladen worden wären, am Tisch Platz zu nehmen? Die Leute mit einer weißen Weste zwischen denen mit schmutzigen Fingern. Vermutlich wäre das ein großes Wunder. Ein solches Wunder war die Bekehrung des Paulus, eines Pharisäers übrigens, der erst vom Pferd fallen musste, ehe er begriff, dass Jesus die Ordnungen Gottes nicht zerstören wollte, und der dann leidenschaftlich darum warb, oder soll ich sagen, dafür kämpfte, dass sich niemand auf seine eigene Gerechtigkeit verlässt, sondern allein auf Gottes Barmherzigkeit. Wenn wir heute hier Abend mal feiern, dann sitzen wir mit Leuten zusammen, von denen wir wissen, wie sie wohl sind. Von anderen vermuten wir es. Von uns selbst wissen wir es ganz genau. Wir sind von Gott geliebte Menschen, die auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Und was uns auszeichnet, ist seine Liebe und nicht unsere Gerechtigkeit. Wir müssen nichts opfern, weder Geld noch Zeit noch sonst etwas. Wir müssen uns auch nicht selbst aufopfern, sondern dürfen uns freuen, an diesem Tisch ein Zuhause zu haben. Vor einigen Jahren hat unsere katholische Nachbargemeinde bei der Nacht der offenen Kirchen ein Zeichen gesetzt. Sie haben die Kirchenbänke umgestellt, eine lange Tafel aufgestellt, die das ganze Mittelschiff der Kirche in zwei Hälften teilte, vom Altar bis zum Eingang. Aber dort endete die festlich gedeckte Tafel nicht, sondern die Tische bildeten eine lange Reihe durch das Portal hindurch, über die Stufen hinab zum Kirchenvorplatz und dann bis auf die Straße. Gedeckt mit weißen Tischtüchern, mit Trauben, Brot und Wein. Vom Abendmahlstisch aus zog sich der Tisch des Herrn bis auf die Straßen der Stadt, dort, wo jene zu finden sind, die niemals einen Fuß über die Schwelle der Kirche getan hätten. Denn an Gottes Tisch sind alle willkommen. Alle. Wirklich. Amen.